Liebe Gemeinde, das Kirchenjahr neigt sich dem Ende zu. Im Bundestag wird heute der Opfer von Gewalt und Krieg in allen Nationen gedacht. Volkstrauertag, kein kirchlicher Feiertag, aber ein Gedenktag, der leider wieder fürchterlich aktuell ist. Seit fast 2 Jahren ist Krieg in Europa. Täglich sterben Menschen in Schlachten, die an den Ersten Weltkrieg erinnern. Im Heiligen Land fliegen die Raketen und bringen täglich neues Leid und neue Trauer um geliebte Menschen. Es ist zum Heulen und der Himmel heult mit. Gefühlt regnet es nur noch. Jetzt gerade nicht. Als wäre das nicht alles genug Material für den November-Blues, geht es in der Predigt heute auch noch um das Weltgericht. Auch das noch. Die Jesusrede, die ich euch gleich vorlesen werde, gehört zu den längsten Lesungen, die das Kirchenjahr zu bieten hat. Und sie ist nicht nur lang, sie ist quälend lang. Die meisten von euch werden sie kennen, spätestens ab dem 2. Vers. Und nicht wenige werden vermutlich mit ihr hadern. Man müsste eigentlich eine Triggerwarnung voranstellen. Achtung, die Strafankündigungen in dieser Lesung könnten bei Menschen, die in ihrer Kindheit und Jugend mit Hölle und Verdammnis bedroht wurden, Ängste und Wut auslösen. Hören wir also hin, was Jesus sagt, und versuchen wir, es neu zu verstehen, es besser, es anders zu verstehen. Ich lese aus Matthäus 25 die Verse 31 bis 46 nach der Basisbibel. Jesus spricht: Der Menschensohn wird wiederkommen in seiner Herrlichkeit mit allen Engeln. Dann wird er sich auf seinen Herrscherthron setzen. Alle Völker werden vor dem Menschensohn versammelt. Er wird sie in 2 Gruppen aufteilen, wie ein Hirte, der die jungen Ziegenböcke von der Herde trennt. Die Herde wird er rechts von sich aufstellen und die jungen Ziegenböcke links. Dann wird der König zu denen rechts von sich sagen: Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt das Reich in Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dich als Gast aufgenommen? Wann warst du nackt und wir haben dir Kleider gegeben? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihnen antworten: Amen, das sage ich euch, was ihr für einen meiner Brüder oder meiner Schwestern getan habt, und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Dann wird er zu denen links von sich sagen: Geht weg von mir, Gott hat euch verflucht. Ihr gehört in das ewige Feuer, das für den Teufel und seine Engel vorbereitet ist. Denn ich war hungrig und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich nicht als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir keine Kleider gegeben. Ich war krank und im Gefängnis und ihr habt euch nicht um mich gekümmert. Dann werden auch sie antworten: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis? Wann haben wir nicht für dich gesorgt? Da wird er ihnen antworten: Amen, das sage ich euch, was ihr für andere nicht getan habt und wenn sie noch so unbedeutend waren, das habt ihr für mich nicht getan. Auf diese Menschen wartet die ewige Strafe, aber die Gerechten empfangen das ewige Leben. Auf den ersten Blick ein beklemmendes Stück Bibel. Und das aus dem Mund dessen, der die Ehebrecherin und den Zöllner nicht verdammt hat. Als Gegengewicht habe ich der Band gesagt: Macht mal ganz viel mit Gnade, damit wir innerlich einen Ausgleich haben. Was ist das für eine Rede? Sie wird unter Gleichnis geführt, aber es fehlen so die klassischen Gleichniselemente. Da steht zum Beispiel nicht, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Hirten, der seine Herde teilte. Und weil solche Hinweise auf ein Gleichnis fehlen, lesen viele diese Rede als Endzeitrede oder als Gerichtsvision. Dann müsste man sie eigentlich als Warnung verstehen. In dem Sinne, passt bloß auf, dass ihr euch den Hilfsbedürftigen dieser Welt nicht verschließt, damit euch am Ende nichts Schlimmes passiert. Aber das würde dem Charakter dieser Rede völlig widersprechen. Denn der Clou in der Rede ist ja, dass weder die zur Rechten noch die zur Linken bei ihrem Tun und Lassen wussten, was sie sich damit einhandeln. Jesus wird wohl kaum beabsichtigt haben, die Egoisten und Empathielosen aller Zeiten dazu zu bringen, aus Angst vor der Hölle oder mit Spekulation auf himmlischen Lohn zu Wohltätern zu werden. Die wissen es ja jetzt, also können sie jetzt anders handeln. Was wären denn solche Wohltaten aus lauter Berechnung wohl wert? Haben wir es vielleicht doch mit einem Gleichnis zu tun? Gleichnisse zielen auf einen Überraschungseffekt. Sie sind darauf angelegt, dass man eine neue Perspektive gewinnt. Im Gleichnis bekommt zum Beispiel der, der zuletzt zur Arbeit im Weinberg kommt, vollen Lohn. Denselben Lohn wie die, die früher gekommen sind. Das ist die Antwort auf die Frage, ob denn wohl der lebenslang Fromme einen Vorteil hat von dem ganz spät bekehrten Sünder. Oder mit seinen Talenten risikoreich zu wuchern, ist im Gleichnis besser, als es zu vergraben. Das ist die Antwort auf die Frage, wie wir mit der Güte Gottes umgehen sollen, die er uns anvertraut hat. Man soll das Unkraut mit dem Weizen zusammen wachsen lassen, damit nicht aus Versehen das Wertvolle ausgerissen wird. Das ist die Antwort auf die Frage, wie wir mit unseren Bestrebungen umgehen sollen, eine heilige Gemeinschaft zu bilden. Auf welche Frage antwortet dieses Gleichnis, wenn es denn eins ist? Ein Schritt zurück. Für jeden Juden zur Zeit Jesu war klar, dass es einmal ein Weltgericht geben wird und dass die Menschen nach ihren Taten gerichtet werden. Das war für niemanden ein Aufreger. So steht es auch in Matthäus 16, Vers 27, denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters wiederkommen, dann wird er allen das geben, was sie für ihre Taten verdienen. Der Menschensohn ist aus dem Danielbuch bekannt als der König und der Richter der Völker. Könige wurden in der Bibel und auch im alten Orient allgemein mit Hirten verglichen. Alles bekannt, auch das Tagesgeschäft eines Hirten kennt man. Er trennt jeden Abend die Schafe von den Ziegen. Die Schafe haben ein dickes Fell und schlafen am liebsten draußen im Kühlen. Die Ziegen mit ihrem dünneren Fell frieren schneller und haben es lieber warm im Stall. Weiß jeder. Die Trennung der Tiere ist auch nicht so schwer, denn die Ziegen sind in der Regel schwarz und es sind viel weniger als die Schafe. Bis hierher keine Überraschung. Das Bild des Richters und des Hirten scheint hier nur kurz auf und dann geht es ohne Bild weiter. Und da kommt jetzt der Überraschungseffekt ins Spiel. Aber nur, wenn man sich klar macht, auf welche Frage dieses Gleichnis antworten will. Es geht um die Völker, die geschieden bzw. gerichtet werden. Die sind, als Jesus spricht, selbstverständlich die anderen, die Heidenvölker. Da gab es ja noch keine Heidenmission. Die wissen alle überhaupt nichts von Jesus und von seiner Botschaft. Die Zuhörer werden sofort die Römer vor ihrem inneren Auge gehabt haben, diese verhassten Besatzer, unter denen es so viele Sadisten und Ausbeuter gab. Das Überraschende ist jetzt, dass der Richter sie nicht daran misst, ob sie sich an das jüdische oder ihr eigenes Gesetz gehalten haben. Sein Maßstab ist die Empathie mit den Menschen, die aus irgendeinem Grund auf die Schattenseite des Lebens geraten sind, die in einer machtlosen Position sind. Vielleicht neigen wir manchmal dazu, diese Menschen zu romantisieren. Ja, der edle Bettler, den das Schicksal so gebeutelt hat, die tugendhafte Ausländerin, die vor Krieg und Gewalt geflohen ist, aber davon steht nirgendwo etwas. Die Bedürftigen im Gleichnis, das sind keine besseren Menschen, weil sie hilfebedürftig sind oder weil Jesus sich mit ihnen verbindet. Er tut das vielleicht, weil er sich ja selbst wie ein Fremder in seinem Volk gefühlt hat. Ihm wurde einsam und verlassen der Prozess gemacht. Er hing am Ende durstig und nackt am Kreuz. Es geht nicht um diese Elenden, sondern um die, die ihnen begegnen und um die Art, wie sie ihnen begegnen. Begegnen sie ihnen mit Empathie, also mit Einfühlungsvermögen und Hilfsbereitschaft oder mit Kälte und Verweigerung? Was hat ihr Glaube, was hat ihre Religion, ihre Philosophie, ihr Weltbild, ihre Erziehung aus ihnen gemacht? Von der inneren Logik des Gleichnisses können hier keine Menschen gemeint sein, die die Botschaft Jesu kennen. Es sind die, die ihn nicht kennen und die eines Tages vor ihm als ihrem Richter stehen. Für sie, die Römer und die Heiden, gilt ein und das derselbe Maßstab für die Juden wie für die Juden und für die Jesusjünger. Lebst du in der Liebe oder lebst du nicht in der Liebe? Paulus schreibt den Galatern in Kapitel 5 des Galaterbriefes, denn wenn wir zu Jesus Christus gehören, spielt es keine Rolle, ob jemand beschnitten ist oder nicht. Es zählt nur der Glaube, der sich in Liebe auswirkt. Das ist genau dasselbe. Wir können durch unseren Glauben eintreten in den Raum der Liebe, den Christus selber öffnet. Und den kann er sogar denen öffnen, die seinen Namen nicht nennen und nicht einmal kennen. Das ist das Überraschende in diesem Gleichnis. Johannes schreibt, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Diese Liebe ist universal. Wir Christen haben kein Monopol darauf. Es geht also nicht um unser äußeres Handeln, sondern um unser verwandeltes Inneres. Und das ist für alle Menschen das Thema. Haben wir es jetzt als Christen leichter, als die Nicht-Christen, uns von der Liebe Gottes verwandeln und bestimmen zu lassen? Wir wissen genug, um auf der rechten Seite zu stehen. Und trotzdem gibt es Christen, die sich immunisiert haben oder irgendwie immun geworden sind gegen die verwandelnde Liebe Gottes. Was die Hamas in Israel angerichtet hat, das haben christliche Kreuzritter, Konquistadoren und Folterknechte in früheren Jahrhunderten in ähnlicher Weise getan. Religion schützt nicht vor Unmenschlichkeit. Manchmal nährt sie sie sogar. Das ist leider kein Phänomen, das man auf den Islam abwälzen kann. Russland kämpft gerade im Namen des wahren Christentums gegen den Einfluss des dekadenten Westens in der Ukraine. Es ist nicht selbstverständlich, dass Christen sich von selbstloser Liebe bestimmen lassen. Müssen wir also doch Angst haben vor ewigem Feuer und ewiger Strafe, wie es hier gesagt ist? Nein, müssen wir nicht. Unser Bekenntnis zu Christus rettet uns. Und laut Paulus sogar dann, wenn wir unser Glaubenshaus mit brennbaren Materialien gebaut haben, so sagt er im 1. Korinther 3. Auf der Grundlage seines Bildes von der Feuerprobe im Gericht hat sich die Lehre vom Fegefeuer gebildet. Das ist ein reinigender Prozess, der alles Böse und Irdische aus uns herauslösen soll. Diese Vorstellung ist nicht unproblematisch, aber sie nimmt den Gedanken ernst, dass wir unser Leben lang zugleich Gerechte und Sünder sind und aus der Nummer nicht rauskommen. Der Sünder in uns muss sterben. Und die Lehre vom Fegefeuer liefert das Kopfkino dazu. Ob es uns hilft, in der Liebe zu bleiben, sei mal dahingestellt. Mir hilft dazu nicht der angstvolle Blick auf das Schmerzhafte und Bedrohliche. Mir helfen Geschichten von Menschen, die Gottes Liebe verlockt hat, über sich selbst hinauszuwachsen. Und so eine Geschichte möchte ich euch am Ende der Predigt weitergeben. Es ist eine ein bisschen längere Geschichte von Elsa Brandström. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Ihr habt sie eben schon gesehen auf der Briefmarke. Und es gibt noch zwei weitere Bilder. Der evangelische Theologe Paul Tillich hat ihr Leben und Wirken Anfang der 50er Jahre in einer Predigt erzählt. Und mich hat das sehr bewegt. Und ich möchte euch das einfach so weitergeben, wie er das geschrieben hat. Ich zitiere Paul Tillich. Ich möchte euch die Geschichte einer Frau erzählen, die vor einigen Jahren starb. Das war 1948, als sie starb, und deren Leben nur der Liebe geweiht war, obwohl sie selten oder nie den Namen Gottes im Munde führte. Ja, sie wäre erstaunt gewesen, wenn jemand von ihr gesagt hätte, sie gehöre zu ihm, dem Richter aller Menschen, weil er die Liebe ist und die Liebe der einzige Prüfstein seines Urteils. Ihr Name war Elsa Brandström. Sie war die Tochter eines früheren schwedischen Botschafters in Russland. Aber für Hunderttausende von Kriegsgefangenen des Ersten Weltkriegs war ihr Name Engel von Sibirien. Und in ihren Herzen lebte sie als Engel. Ihr Leben war der unwiderlegbare Beweis für die Wahrheit, dass Liebe die vollkommenste Seinsmacht ist, auch in einem Jahrhundert, das zu den dunkelsten, zerstörendsten und grausamsten aller Jahrhunderte seit Beginn der Menschheitsgeschichte gehört. Zu Beginn des Ersten Weltkriegs, damals war sie 24 Jahre alt, blickte Elsa Brandström aus dem Fenster der schwedischen Botschaft in St. Petersburg und sah, wie man die deutschen Kriegsgefangenen auf ihrem Wege nach Sibirien durch die Straßen trieb. Von Stund an konnte sie das glänzende Leben eines Diplomatenhauses nicht mehr ertragen, dessen schöner und anziehender Mittelpunkt sie bis dahin gewesen war. Sie wurde Krankenpflegerin und fing an, die Gefangenenlager zu besuchen. Dort sah sie unvorstellbar schreckliche Dinge. Da begann sie, trotz ihrer Jugend, fast ohne Hilfe, den Kampf der Liebe gegen die Grausamkeit. Und sie setzte sich durch. Gegen den Widerstand und den Argwohn der Behörden hatte sie einen schweren Kampf auszufechten. Und sie setzte sich durch. Gegen brutale, gesetzlos handelnde Gefängniswärter musste sie angehen. Und sie setzte sich durch. Gegen Kälte, Hunger, Schmutz und Krankheit, gegen die Bedingungen eines unentwickelten Landes und eines zerstörerischen Krieges musste sie den Kampf aufnehmen und sie setzte sich durch. Die Liebe schenkte ihr Weisheit, vereint mit Unschuld, schenkte ihr Wagemut, vereint mit Überlegung. Und wo immer sie erschien, wurde Verzweiflung überwunden, wurde Kummer geheilt. Sie besuchte die Hungrigen und gab ihnen zu essen. Sie sah die Durstenden und gab ihnen zu trinken. Die Neuangekommenen bewillkommnete sie. Sie brachte Kleidung den Unbekleideten und Stärkung den Kranken. Sie wurde selbst krank und man sperrte sie ins Gefängnis. Gott aber blieb in ihr. Die unwiderstehliche Kraft der Liebe verließ sie nie. Unermüdlich und unaufhörlich ließ sie sich von dieser Macht treiben. Nach dem Kriege begann sie eine große Arbeit für die Waisen der deutschen und russischen Kriegsgefangenen. Ihr Erscheinen unter diesen Kindern, deren einzige immer leuchtende Sonne sie war, muss für viele Menschen ein entscheidender religiöser Eindruck gewesen sein. Als die Nationalsozialisten die Herrschaft an sich rissen, wurde sie gezwungen, mit ihrem Mann Deutschland zu verlassen und nach Amerika auszuwandern. Hier wurde sie Betreuerin unzähliger europäischer Flüchtlinge und 10 Jahre lang war es mir vergönnt, das schöpferische Genie ihrer Liebe mitzuerleben. Wir haben niemals ein theologisches Gespräch miteinander geführt. Es war auch unnötig. Jeden Augenblick leuchtete Gott in ihr auf. Denn Gott, der Liebe ist, wohnte in ihr und sie in ihm. In Millionen von Menschen erwachte die Liebe zu ihr und damit zu dem Gott, dessen Liebe durch sie hindurchschien. Auf dem Sterbebett empfing sie einen Abgesandten des schwedischen Königs und des schwedischen Volkes, der auch im Namen ungezählter Bewohner Europas kam. Er versicherte ihr, alle jene, die sie einem sinnvollen Leben wieder zugeführt hatte, würden sie nie vergessen. Es ist ein kostbares Geschenk, einem Menschen zu begegnen, in dem die Liebe, und das heißt Gott, sich so überwältigend offenbart. Solcher Liebe gegenüber verlieren theologische Anmaßung und fromme Isolierung ihren Boden. Liebe ist mehr als Gerechtigkeit und gewaltiger als Glaube und Hoffnung. In ihr ist Gott selbst gegenwärtig, denn Gott ist Liebe. Und in jedem Augenblick wahrer Liebe wohnen wir in Gott und Gott in uns. Zitat Ende. Amen.